Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Die Ryanair-Piloten seien nur Taxifahrer der Lüfte. Das hat deren Chef Michael O'Leary mal gesagt und damit das Problem auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Billig soll es sein, mit wenig Kundenservice und mit noch weniger Wertschätzung für die Piloten. So sehen die das und haben jetzt den größten Streik in der Geschichte des Unternehmens organisiert. Besonders betroffen Flüge von und nach Deutschland. Dazu mehr in wenigen Minuten. Gleich zwei Regierungen sprechen heute von Wirtschaftskrieg. In Russland und in der Türkei. Vor allem aus Ärger über neue US-Sanktionen. Die Debatte um Kindergeld für Kinder, die im EU-Ausland leben, geht weiter. Und teilweise geht dabei auch vieles durcheinander. Unter anderem darüber, wie viele Betrugsfälle es überhaupt gibt. Um die aufzuspüren, wollen die Familienkassen jetzt bundesweit danach fahnden. Auch dazu gleich mehr. Und im Hintergrund geht es ab 18.40 Uhr um die Frage, wohin Saudi-Arabien steuert. Dann im Anschluss an diese Informationen am Abend. Einmal mehr hat Donald Trump per Tweet Politik gemacht. Auf Twitter hat der US-Präsident den Kurs gegen die Türkei verschärft und neue Sanktionen gegen das Land angekündigt. Dahinter steckt ein lange schwelender Streit um einen US-Pastor, der in der Türkei festsitzt wegen Terrorverdachts. Ein Streit, der schon seit 2 Jahren die Beziehungen der beiden Länder belastet und in dem es mit diplomatischen Mitteln keinen Durchbruch gibt, wie Sebastian Hesse berichtet.
Es war nichts nach außen gedrungen. Eine hochrangige türkische Delegation war diese Woche in Washington zu Gast, um mit der Trump-Regierung über einen Ausweg aus der Brunson-Krise zu verhandeln. Der amerikanische Geistliche Andrew Brunson steht in der Türkei unter Hausarrest. Offenbar ist bei den Gesprächen nichts Substanzielles herausgekommen, denn die US-Regierung hat jetzt die Daumenschrauben gegenüber Ankara weiter angezogen. Sie hat die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. Das gab Präsident Trump in einem Tweet bekannt. Unsere Beziehungen zur Türkei sind zurzeit nicht gut, twitterte der US-Präsident. In der vergangenen Woche hatte Washington Sanktionen gegen 2 Minister des Erdogan-Kabinettes verhängt. So soll die Freilassung des evangelikalen Pastors erzwungen werden, dem die türkische Seite unter anderem Kontakte zur Gülen-Bewegung unterstellt. Der in den USA lebende Prediger Gülen soll nach türkischer Lesart für den gescheiterten Putsch vor 2 Jahren verantwortlich sein. Die Erdogan-Regierung hatte immer wieder vergeblich die Auslieferung Gülens gefordert. Jetzt drängt sie auf eine Art Austausch gegen den amerikanischen Pastor. Washington lehnt das ab und erhöht den Druck, um Brunson frei zu bekommen. Die Strafmaßnahmen wirken. Nach Trumps Tweet fiel die türkische Lira gegenüber dem Dollar auf ein Allzeittief.
Ein Kursverlust, für den der türkische Präsident einmal mehr den sogenannten Westen verantwortlich macht. Wie so oft, wenn die Lira an Wert verliert, wenn es mit der Wirtschaft in der Türkei nicht gut läuft. Und das tut es schon lange nicht. Recep Tayyip Erdogan ist aufgrund der Wirtschaftskrise schwer innenpolitisch unter Druck. Noch weiter unter Druck durch diese jüngsten US-Sanktionen. Deshalb hat der türkische Präsident seine Landsleute jetzt unter anderem dazu aufgerufen, ihre ausländischen Devisen zu tauschen, um den Verfall der eigenen Währung zu bremsen. Aktuelle Informationen aus Istanbul von Karin Senz.
Die türkische Lira hat heute nochmal massiv an Wert verloren. Hintergrund ist die Entscheidung der USA, Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei zu verdoppeln. Die Lira hat nochmal 19% zum Dollar verloren, nur am heutigen Tag. Dabei war sie schon am Morgen mit einem immensen Verlust gestartet. Dabei spielt der Streit um den US-Pastor Andrew Brunson eine wichtige Rolle. Er sitzt seit knapp 2 Jahren in der Türkei fest. Die USA verlangen von Ankara, ihn ausreisen zu lassen und haben schrittweise den Druck erhöht. Heute ordnet der US-Präsident Trump an, die Strafzölle auf türkischen Stahl und Aluminium zu erhöhen. Allerdings reklamierten Analysten auch, dass Investoren das Vertrauen in türkische Märkte fehle. Sie verlangen seit längerem, dass die Notenbank den Leitzins erhöht. Dass dies nicht geschieht, werten sie als Beleg dafür, dass Präsident Erdogan die Geldpolitik kontrolliert. Finanzminister Al-Bayrak versuchte heute gegenzusteuern. Er stellte ein Maßnahmenpaket vor. Man wolle unter anderem die Inflation bekämpfen und das Handelsdefizit senken. Wie, das sagte er im Detail nicht. Außerdem betonte Al-Bayrak die Unabhängigkeit der Notenbank. Präsident Erdogan sprach von einem Wirtschaftskrieg gegen sein Land. Die Türkei werde diesen Krieg aber nicht verlieren.
Karin Senz berichtete über die neuen US-Strafzölle, die die türkische Lira massiv nach unten treiben. Ein Thema auch in unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. In 5 europäischen Ländern gleichzeitig streiken heute die Piloten des Billigfliegers Ryanair. Für mehr Geld und weniger Flugstunden. Unterm Strich also für bessere Arbeitsbedingungen. Das führt dazu, dass seit heute Morgen bis morgen früh um 3 400 Flieger am Boden bleiben. Mitten in der Hauptreisezeit. Für das Unternehmen sicher bitter, für viele der rund 55.000 Passagiere auch, die das betrifft. Das ganz große Durcheinander ist heute allerdings ausgeblieben, auch weil früh genug informiert wurde. Und so hoffen die Streikenden, dass ihr Arbeitskampf nun nicht ohne Folgen bleibt. Mischa Erhardt berichtet.
Hektik und Chaos sah man in den Abflughallen an manchen Flughäfen in den vergangenen Tagen. Und man sollte meinen, ein Ryanair-Streik hätte die gleiche Wirkung. Falsch. Am Vormittag am Flughafen in Frankfurt war kaum mehr ein Ryanair-Gestrandeter in Sicht. Und die wenigen Reisenden im etwas abgelegenen Terminal 2 des Flughafens hatten überwiegend Verständnis für die streikenden Piloten.
Ja, ich finde, jeder sollte halt den Verdienst kriegen, was er halt auch haben sollte. Und da kommt es halt dann auch drauf an. Klar, Piloten haben schon enormen Druck und Stress jedes Mal. Und da finde ich schon gerechtfertigt, dass sie dann für ihre Rechte dann kämpfen.
Um 3 Uhr nachts hatte der Ausstand begonnen. Bis 3 Uhr Nacht wird er dauern. 250 Flüge sind in ganz Deutschland gestrichen worden. Betroffen rund 42.000 Passagiere. Doch nicht nur in Deutschland blieben die Maschinen am Boden. Auch in Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden legten die Piloten ihre Arbeit nieder. Nach Angaben der Fluglinie liegt die Anzahl europaweit betroffener Fluggäste bei rund 55.000. Zum größten Teil aber traf es Reisende in Deutschland. Einige Flieger landeten oder hoben aber auch in Deutschland ab, aus Ländern, die nicht bestreikt wurden. Jedenfalls hat Ryanair sich noch einmal entschuldigt für die Störungen, die die aus Sicht von Ryanair unnötigen Streiks verursacht haben. Entschädigungen aber, die dürfte es für Betroffene wohl nicht geben.
Hier sehe ich für die betroffenen Fluggäste keine besonders guten Aussichten, denn der Grund für die Annullierung liegt ja in einem Streik. Und seit dem Jahr 2012 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Streiks zu den außergewöhnlichen Umständen zählen, bei denen Airlines grundsätzlich nicht verpflichtet sind, eine Entschädigung zu zahlen.
Sagt Reiserechtsexperte Tobias Ehlen von der Hochschule Worms. Verbraucherzentralen sehen das ähnlich. Mit ihren Arbeitskampfmaßnahmen wollen die Piloten von Ryanair in Deutschland und den anderen bestreikten Ländern bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen und sie fordern bessere Bezahlung. Und die soll in Tarifverträgen festgeschrieben werden. In den vergangenen Monaten hatte die Ryanair-Führung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und mit deren Präsidenten Martin Locher zwar darüber verhandelt.
Allerdings ist für uns überhaupt kein konstruktiver Wille zu erkennen, mit uns Tarifverträge abzuschließen. Lediglich die bestehenden Bedingungen ist Ryanair bereit, festzuschreiben mit der Überschrift Tarifvertrag. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Aus unserer Sicht wäre das ein Tarifdiktat. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung.
Auch die Pilotengewerkschaft bedauerte heute die Unannehmlichkeiten für die Ryanair-Kunden. Beide Fronten sind einigermaßen verhärtet. So bezeichnete Kenny Jacobs von Ryanair die Streiks im Vorfeld als unnötig. Streiks sind wahrscheinlich Teil des Dramas, nach dem Drehbuch, wie diese Dinge eben abliefen, sagte Jacobs. Das mag sein. Als solche könnten sie aber auch in naher Zukunft noch in Erscheinung treten. Die Gewerkschaft jedenfalls erwägt schon die nächsten Schritte. So sagte der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Janis Schmidt, heute.
Wenn wieder erwarten, dann keine Meldung kommen soll, dann werden wir doch mal überlegen, was wir dann weiter an Schritten durchführen werden. Da haben wir noch keine Idee, ob wir dann weitere Streiks durchführen werden oder aber auch andere Maßnahmen. Das wird sich dann die nächsten Tage zeigen.
Bis morgen früh um 3 streiken bei Ryanair die Piloten europaweit, Mischa Erhardt berichtete. 18 Uhr und 18 Minuten, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Von einem Wirtschaftskrieg spricht heute nicht nur der türkische, sondern auch der russische Präsident. Und auch hier richtet sich der Unmut gegen Donald Trump. Washington macht Moskau für den Giftgasanschlag im Fall Skripal verantwortlich. Genau wie London, genau wie Berlin und wie zahlreiche andere Regierungen, die sich mit Großbritannien solidarisch gezeigt haben, zum Beispiel Diplomaten ausgewiesen haben. Russland hält konsequent dagegen und beteuert, nichts damit zu tun zu haben und ist dementsprechend empört, dass die USA gestern nun neue Sanktionen verhängt haben. Über die scharfen Worte aus dem Kreml, Sabine Stör.
Die sanfte Natur um ihn herum passt nicht zu seinen Worten. Premierminister Medvedev ist gerade auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Nordosten Russlands unterwegs, um dort vor allem die Möglichkeiten für ein Flüssiggasterminal zu begutachten. Und ist damit mittendrin im Thema und der russischen Wirtschaft. Die sieht er durch die neuen US-Sanktionen in Gefahr.
Wenn jetzt Maßnahmen kommen wie das Sperren von Bankgeschäften, dann ist das eine Kriegserklärung, die eines wirtschaftlichen Krieges. Auf diesen Krieg werden wir reagieren müssen, wirtschaftlich, politisch, im Notfall auch mit anderen Methoden. Unsere amerikanischen Freunde müssen das verstehen.
Wie die anderen Methoden aussehen, lässt er offen. Ebenso, ob er das mit den amerikanischen Freunden ironisch meint oder vielleicht nur auf Donald Trump bezieht. Die Warnung aber ist deutlich und der Ton zwischen den USA und Russland wieder scharf. Auch bei anderen russischen Politikern. Der Außenpolitiker Kosatschow spricht von Lynchjustiz. Und dass sich die USA jetzt verhielten wie ein Polizeistaat, verurteilten ohne Grundlage. Denn Russland weist weiter jede Verantwortung am Fall Skripal in Südengland zurück. Kreml-Sprecher Peskow erklärt zusammenfassend, nachdem Präsident Wladimir Putin das Thema auch bei einem Sicherheitsratstreffen heute besprochen hatte, bei dem Treffen sei nochmal unterstrichen worden, wie unrechtmäßig die Maßnahmen seien, in Bezug auch auf internationales Recht. Die Sanktionen sollen in etwa 2 Wochen in Kraft treten. Sie sollen Exportgüter betreffen, aus den Bereichen Elektronik und Laser zum Beispiel. Und die Öl- und Gasindustrie treffen. Russland soll es schwer gemacht werden, neue Förderfelder zu erschließen. Alles halb so schlimm, versucht der Politiker für internationale Angelegenheiten Wladimir Djabarow im staatsnahen Fernsehen zu beruhigen.
Die Sanktionen sind für die Amerikaner wie ein Laufband. Ihnen ist es egal, ob es einen Grund dafür gibt. Hier geht es vor allem darum, Russlands Entwicklung in allen Bereichen zu behindern, besonders in der Wirtschaft. Diese Sanktionen bedeuten nichts. Wir sind das ja schon gewohnt. Es fällt uns schwer, aber wir entwickeln uns.
Grundlage der neuen US-Sanktionen ist das Gesetz zur Kontrolle chemischer und biologischer Waffen. Demnach muss der US-Präsident bestimmte Sanktionen gegen Staaten verhängen, wenn die solche Waffen eingesetzt haben. Donald Trump ist dadurch immer stärker unter Druck geraten. Das US-Außenministerium hatte erklärt, Washington habe jetzt festgestellt, dass Russland für den Nowitschok-Anschlag auf den Ex-Spion Skripal und seine Tochter Julia in Südengland verantwortlich sei. Näher belegt wurde das nicht.
Information von Sabine Stöhr aus Moskau. 3 Dinge sind erstmal wichtig bei der aktuellen Debatte ums Kindergeld mindestens. Eltern, die in Deutschland leben und arbeiten, haben Anspruch, auch wenn ihre Kinder im EU-Ausland wohnen. Ob das Geld allerdings so hoch sein muss wie in Deutschland oder angepasst werden soll an die Lebenshaltungskosten des Wohnorts, darüber wird politisch schon länger gestritten. Und auch jetzt wieder. Drittens mischen sich unter die vielen Bezieher des Kindergeldes auch immer wieder Betrüger, die den Sozialstaat ausnutzen. Auch das ist schon länger bekannt und auch darum wird jetzt einmal mehr gerungen, wie Theo Gers berichtet.
Helmut Dedi lässt nicht locker. Unverdrossen fordert der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages im Deutschlandfunk, die Diskussion, ob EU-Ausländer für ihre Kinder, die weiter in der Heimat leben, weniger Kindergeld erhalten sollen als den deutschen Regelsatz, müsse geführt werden.
Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob nicht Fehlanreize drin sind und ob nicht die Tatsache, dass sich, wenn ich in Deutschland lebe, Kinder und mein Kind lebt in einem Land mit deutlich niedrigen Lebenshaltungskosten. Das sind ja teilweise, weiß nicht, 20, 30, 40% des deutschen Niveaus. Ob dann das deutsche Kindergeld angemessen ist?
Damit rennt Helmut Dedi bislang aber gegen eine Wand. Eine Kopplung der Kindergeldzahlung an die niedrigeren Lebenshaltungskosten, etwa in Osteuropa, verstößt gegen das Diskriminierungsverbot, betonte erst gestern die Sprecherin der EU-Kommission Nathalie van die Stad im ZDF.
Die sogenannte Indexierung der Familienleistungen verstößt gegen EU-Recht. Es gilt die Regel der Nichtdiskriminierung. Jeder muss die gleichen Leistungen bekommen, unabhängig von seiner Nationalität.
Doch die EU-Kommission sehe immer nur den Idealfall, in dem jemand nach Deutschland komme, hier arbeite, Steuern zahle und dann natürlich auch Anspruch auf Kindergeld habe, kritisiert hingegen Helmut Dedi.
Aber wir haben eben neben dem Normalfall auch Fälle von gezieltem Ausnutzen.
Und das, so Dedi, sei derzeit nicht rechtswidrig.
Wenn ich wandere in ein anderes Land, aus Bulgarien nach Deutschland, dann habe ich in Deutschland einen Kindergeldanspruch. Ob ich hier einen Job habe oder ob ich keinen Job habe, ob ich schwarz arbeite oder nicht schwarz arbeite.
Doch um die Kindergeldregeln für Ausländer zu ändern, bräuchte es eine Lösung auf EU-Ebene. In Brüssel sind jedoch bislang alle Vorstöße an den Mehrheitsverhältnissen gescheitert, erklärt Daniel Thüm, Europarechtler der Universität Konstanz im DLF.
Das europäische Parlament muss zustimmen und auch im Ministerrat muss eine Mehrheit gefunden werden. Und die ist alles andere als klar. Es gibt einige Länder wie Deutschland, Österreich, die haben ein starkes Interesse. Aber es gibt umgekehrt andere Länder wie etwa Bulgarien, Rumänien, aber auch Italien, Spanien, Portugal. Das sind alle Staaten, die kein Interesse daran haben, dass ihre Staatsbürger, die in anderen Ländern arbeiten, weniger Kindergeld bekommen.
Auf EU-Ebene ist es deshalb aussichtslos, die Kindergeldregeln zu ändern. Professor Stefan Sell von der Hochschule Koblenz hält dies auch gar nicht für nötig. Bei weniger als 1% der Kinder gehe das Kindergeld überhaupt ins Ausland, betont er im ZDF. Und er warnt davor, diese Kindergeldbezieher in ein schlechtes Licht zu stellen.
Wir haben mittlerweile über 500.000 Bulgaren und Rumänen, die hier sozialversicherungspflichtig arbeiten, in vielen Branchen, die auf sie angewiesen sind. Die werden jetzt in Kollektivhaft genommen für eine kleine Gruppe, wo tatsächlich wirklich eklatanter Missbrauch betrieben wird. Hier erwarte ich, dass der Rechtsstaat mit all seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln daran geht. Aber das kann man ja jetzt nicht hunderttausenden europäischen Arbeitnehmern in die Schuhe schieben.
Und so fällt das Problem letztlich den betroffenen Städten wieder vor die Füße. Eindämmen lässt sich der Missbrauch nur durch Kontrollen der Familienkassen, die das Kindergeld auszahlen.
Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio über die aktuelle Debatte ums Kindergeld, die gerade viele Gemüter erhitzt. Umso wichtiger ist es, die Fakten ganz klar zu benennen, geltendes Recht und nicht pauschal eine Gruppe dafür zu verurteilen, dass es Fälle von Missbrauch gibt. Besonders im Fokus sind EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien. Wie die das Thema dort wahrnehmen, fasst Andrea Bär zusammen.
In Rumänien und Bulgarien ist die aktuelle Kindergelddebatte kein Thema. Aber das deutsche Kindergeld ist für Rumänen und Bulgaren, die nicht viel haben und in Deutschland leben, vergleichsweise hoch. Denn die Durchschnittseinkommen in den beiden EU-Ländern sind niedrig. In Bulgarien sind es rund 500 Euro. In Rumänien liegt der Durchschnittsverdienst zwar mit rund 700 Euro höher. Große Sprünge kann eine Familie damit aber auch nicht machen. Das ärmste Land in der EU ist aber Bulgarien. Kindergeld bekommen nur Familien, die monatlich weniger als 200 Euro pro Kopf haben. Dann gibt es 20 Euro für eins, 45 Euro für zwei und 68 Euro für drei Kinder. Für Arbeit in Deutschland wird in beiden Ländern aktiv geworben, und zwar seit vielen Jahren und auch schon vor dem EU-Beitritt. Mit deutschem Kindergeld geworben wird dabei nicht, aber es spricht sich herum. Vor allem bei armen Arbeitnehmern, die beruflich schlecht oder gar nicht qualifiziert sind. Der offizielle Weg für Arbeit in der Landwirtschaft, in Hotels, Restaurants oder der Alten- und Krankenpflege, der läuft sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien über legale Arbeitsvermittler, die mit Deutschland Verträge oder Vereinbarungen haben, mit allen finanziellen und sozialen Rechten und Pflichten. In Bulgarien ist auch die Nationale Arbeitsagentur daran beteiligt. Bulgaren und Rumänen mit guter Ausbildung suchen sich ihre Jobs oft selbst, etwa als ITler oder Ärztin. In beiden Ländern gibt es auch illegale Arbeitsvermittler, die Menschen nach Deutschland bringen und nicht nur, aber verstärkt bei Roma dafür werben. Diese gehen mit möglicher Schwarzarbeit ein größeres Risiko ein, als billige Arbeitskraft, um ihren deutschen Lohn geprellt oder gar misshandelt zu werden. In diesem Zusammenhang kommen oft organisierte Menschenhändler ins Spiel, die damit reich geworden sind. Sowohl in Bulgarien als auch in Rumänien können die Betroffenen ihre Rechte dann praktisch nicht einfordern. Denn Roma sind in beiden Ländern einem unverhohlenen strukturellen Rassismus ausgesetzt und können von der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft oder der Politik keine Unterstützung erwarten.
Andrea Bär berichtete. Schwere Unwetter haben in Deutschland gestern zu Behinderungen im Verkehr geführt, auch zu Verletzten. Größere Schäden sind aber ausgeblieben, das ist heute klar. Viel schwerer hat es da den Süden Frankreichs getroffen, besonders eine deutsche Jugendreisegruppe aus Leverkusen. Ihr Campingplatz wurde überschwemmt, rund 120 Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden. Einer ihrer Betreuer wird allerdings noch immer vermisst. Und gegen die Betreiber des Zeltlagers steht der Verdacht, das Leben der Camper fahrlässig gefährdet zu haben. Jürgen König mit der ganzen Geschichte.
Die Ardèche ist normalerweise alles andere als ein großer, breiter Fluss. Doch sie fließt im südfranzösischen Departement Gard durch ein tiefes Tal, sodass bei starken Regenfällen das gesamte Wasser der umliegenden Berge in die Ardèche fließt, so auch jetzt. Nach Monaten der Trockenheit verwandelte sich der kleine Fluss innerhalb kürzester Zeit in einen reißenden Strom. Dabei wurden auch mehrere Campingplätze in der Nähe der Gemeinde Saint-Julien-de-Pérolas überschwemmt, darunter der Zeltplatz, den die Jugendförderung St. Antonius aus Leverkusen dort seit Jahren unterhält. Es sei alles sehr schnell gegangen, berichteten verschiedene Camper in französischen Medien. Es zogen dunkle Wolken auf und dann regnete es unglaubliche Wassermassen. Was hier sonst ein kleiner Bach ist, wurde auf einmal ein richtiger großer Fluss, der alles mitgerissen hat. Zwei Wohnwagen, einer nach dem anderen, sind hier vor uns weggeschwommen. Bei dem schweren Unwetter wurde auch der Wohnwagen eines 66-jährigen Kölners weggerissen, der als Betreuer im deutschen Ferienlager arbeitete. Der Mann wird nach wie vor vermisst. Polizei und Gendarmerie suchen mit Spürhunden nach ihm. Hubschrauber sind im Einsatz. Bisher blieb die Suche ergebnislos. Die über 100 Kinder im Zeltlager konnten evakuiert werden. Betreut vom französischen Roten Kreuz verbrachten sie die Nacht in einer Mehrzweckhalle. Drei Kinder und fünf Betreuer wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Alle zusammen werden sie am Abend in Bussen die Heimreise antreten. Unterdessen hat die französische Staatsanwaltschaft die beiden deutschen Verantwortlichen des Zeltlagers vorläufig festgenommen. Gegen den Vorsitzenden der Leverkusener Jugendförderung St. Antonius und seinen Stellvertreter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Betreibens eines Campingplatzes ohne behördliche Genehmigung ermittelt. Die Jugendförderung St. Antonius, der das Grundstück am Fluss gehört, liegt schon seit längerem im Rechtsstreit mit der Gemeinde. Den Deutschen wird vorgeworfen, das Zeltlager viel zu nah an einem Seitenarm der Ardèche errichtet zu haben. Obendrein seien rechtzeitige Warnungen der Behörden nicht beachtet worden.
Ein Bericht unseres Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. 18.31 Uhr wird es in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Es waren die schwersten Luftschläge seit langem, mit denen Israel vor zwei Tagen Ziele militanter Palästinenser angegriffen hatte, reagiert hatte auf deren Beschuss. Ein schwerer Schlag für die Menschen vor Ort, die Verletzten, drei Tote auf palästinensischer Seite hat es gegeben. Und auch ein schwerer Schlag für die Friedensverhandlungen. Die palästinensische Seite spricht inzwischen von einer Waffenruhe. Doch für eine Entwarnung ist es noch zu früh, wie Tim Assmann berichtet.
Ungeachtet der von ihr selbst verkündeten Feuerpause erklärte die Hamas, die seit Ende März andauernden Demonstrationen am Grenzhorn zu Israel fortsetzen zu wollen. Am Nachmittag kam es bei den Protesten erneut zu Zusammenstößen und palästinensischen Angaben zufolge auch zu Verletzten durch israelischen Beschuss. Verglichen mit den vergangenen Wochen und Monaten blieb die Lage aber ruhiger als sonst nach den muslimischen Freitagsgebeten. In der Nacht hatten die Hamas und andere militante Palästinensergruppen im Gazastreifen eine Feuerpause bekannt gegeben, die von israelischer Seite nicht bestätigt wurde. Zuvor waren vom Gazastreifen aus rund 180 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert worden. Die israelische Armee flog daraufhin Luftangriffe auf Ziele, die sie der Hamas zuordnet. Israelische Kommunalpolitiker aus Städten und Gemeinden entlang der Gazagrenze forderten nun anstelle einer Feuerpause eine dauerhafte Lösung des Konfliktes mit der Hamas, diplomatisch oder militärisch. Unterdessen gehen unter ägyptischer Vermittlung die Bemühungen um eine dauerhafte Waffenruhe weiter.
Noch immer sind ganze Regionen Afghanistans in der Hand der Taliban. Weitere Teile des Landes sind schwer umkämpft. In der Nacht haben Aufständische der radikalen Islamisten dort nun eine strategisch wichtige Provinzhauptstadt angegriffen, die Stadt Ghazni im Osten des Landes. Und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Lage ist noch unklar, die Gefechte halten aber noch immer an, wie Katharina Janssen berichtet.
Seit Monaten spitzt sich die Lage in Afghanistan wieder zu. Im ersten Halbjahr 2018 wurden hier so viele Zivilisten getötet wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Bundeswehr geht davon aus, dass über ein Drittel der afghanischen Bevölkerung im Moment in Gebieten lebt, in denen die Taliban kämpfen oder die sie bereits kontrollieren. Mit den Taliban politisch verhandeln, für die afghanische Regierung derzeit unmöglich, erklärt der afghanische Politikexperte Dr. Davood Mouradian. Die Extremisten hatten schon immer die göttliche Überzeugung. Das heißt, sie denken, Gott sei auf ihrer Seite. Also warum sollten sie Kompromisse eingehen? Sie sitzen die Feinde einfach aus. Aus ihrer Sicht ist es ein religiöser Kampf und den werden sie daher gewinnen. Kompromisse könne es für sie nicht geben. In den vergangenen Jahren haben die Taliban die Strategie verfolgt, vor allem in ländlichen Gebieten ihre Macht auszuweiten. Inzwischen versuchen sie aber auch regelmäßig in Städte vorzurücken. Nach Kunduz und Farah haben sie jetzt die Provinzhauptstadt Ghazni gestürmt. Und das, obwohl es von Seiten der Regierung gerade erst ein Friedensangebot gab. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hatte den Taliban Anfang des Sommers einen längeren Waffenstillstand vorgeschlagen. Die ließen sich aber nur auf 3 Tage ein. Wenn wir erst auf einen Friedensvertrag warten, bevor wir eine Waffenruhe ausrufen, dann dauert es noch ewig, bis das Blutvergießen beendet werden kann. Wir haben uns hier verkeilt, wie zwei Fahrzeuge, die eine Brücke überqueren wollen und keine Seite ist bereit, der anderen den Vortritt zu lassen. Die von mir angebotene Feuerpause sollte das eigentlich auflösen. Noch ist unklar, ob die jetzt gestürmte Provinzhauptstadt Ghazni zum Teil in der Hand der Taliban ist oder ob die Regierungskräfte die Stadt halten konnten. Verlässliche Informationen sind kaum zu bekommen, da ein Erfolg für beide Seiten strategisch sehr wichtig wäre. Die Stadt liegt an der Nord-Süd-Verbindung. Die Straße verbindet die Hauptstadt Kabul mit der südlichen Stadt Kandahar. Sollten die Taliban Ghazni tatsächlich erobern, hätten sie praktisch den Norden vom Süden abgetrennt.
Katharina Jansen berichtete. Und um 18.35 Uhr machen wir hier weiter mit den European Championships und mit Bernhard Krieger.
Und dort gab es heute schon wieder eine Medaille für das deutsche Team. Eine Medaille, mit der niemand rechnen konnte, während eine andere erhoffte ausblieb. Aus Glasgow, Michael Augustin.
Die Medaillenkandidatin hat gepatzt und zwei, die eigentlich keiner auf der Rechnung hatte, haben Bronze gewonnen. Patrick Hausting und Lars Rüdiger sind im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Dritte geworden. Und das, obwohl sie wegen der vielen Verletzungen von Hausting selten zusammen trainiert haben. Trotzdem lieferten sie einen erstaunlich guten Wettkampf ab und durften sich anschließend über Rang 3 hinter Russland und Großbritannien freuen. Tina Punzel hat dagegen keine Medaille geholt. Die Qualifikation vom 1-Meter-Brett hatte sie noch gewonnen, doch im Finale leistete sie sich einen Fehler bei ihrem schwierigsten Sprung und musste sich nach dem vorletzten Durchgang aus dem Medaillenranking verabschieden. Am Ende wurde Punzel Vierte. Luisa Stawczynski landete auf dem 11. Platz. Gold und Silber gingen an Russland, Bronze an Italien.
Beim Synchronspringen sind Harmonie und Gleichklang wichtig. Eigenschaften, die auf den internationalen Leichtathletikverband nicht immer zutrafen. Dass es heute in der IAAF besser aussieht, ist das Verdienst des neuen Präsidenten Sebastian Coe. Am Rande der EM in Berlin gab sich der ehemalige Weltklasseläufer ganz entspannt. Bei seiner Wahl 2015 war das noch ganz anders. Damals befand sich der Weltathletikverband in einer größten Krise.
Als ich Vorsitzender wurde, gab es für mich einige Herausforderungen. Die erste war, dass wir als Sport alles tun mussten, um Vertrauen und Integrität zurückzugewinnen.
Coes Vorgänger Lamine Diack hatte positive Testergebnisse unter den Teppich gekehrt und im Gegenzug Geld von dopenden Athleten erpresst. Nach seinem Amtsantritt kämpfte der neue Präsident Coe auch mit dem Skandal um das russische Staatsdoping. Dessen Enthüllung durch die ARD und andere Medien hatte er zwischenzeitlich als Kriegserklärung bezeichnet. Heute hält Coe an der Sperre für den russischen Leichtathletikverband fest.
Die reguläre erneute Zulassung hängt davon ab, ob die Richtlinien eingehalten werden. Das ist klar für uns.
Wenn Russland sich weiter nicht an die Richtlinien halte, sei es denkbar, dass russische Athleten auch bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 nicht unter russischer Flagge starten dürfen. Russland erkenne nach wie vor den McLaren Report nicht an, der das russische Staatsdopingsystem bestätigt hatte. Auch der Zugang zum Moskauer Labor werde weiterhin nicht gewährt. Den Reformprozess im Leichtathletik-Weltverband wolle Coe weiter vorantreiben. Es gebe hohe Erwartungen in Sachen Offenheit und Transparenz im Sport. Die wichtigste Aufgabe bleibe aber weiterhin, die sauberen Athleten zu schützen und Vertrauen zurückzugewinnen.
Josef Opfermann mit einem Blick hinter die Kulissen der Leichtathletik. Und wir schauen jetzt auf die große Bühne. Im Olympiastadion in Berlin stehen EM-Entscheidungen an. Und Anne van Eickels, auch das deutsche Team hat wieder Medaillenchancen. Siebenkämpferin Caroline Schäfer zum Beispiel.
Ja, genau, die ist nach 6 von 7 Disziplinen im Moment Dritte, hat heute Morgen einen super Schwerwurf und einen super Weitsprung hingelegt. Heute Abend dann noch der 800-Meter-Lauf abschließend um 21.20 Uhr und da ist wirklich alles drin, von Silber bis Blech. Gold geht wohl weg an die Belgierin, die ist einfach zu stark. Und wir müssen auch schauen, wie Caroline Schäfer mit einer schlimmen Nachricht umgeht. Denn wir haben gerade mitbekommen, dass die beiden Siebenkämpferinnen Luisa Grauvogel aus Saarbrücken und Mareike Arndt aus Leverkusen in einen Autounfall verwickelt wurden. Heute am frühen Nachmittag auf der Rückfahrt vom Olympiastadion nach der Vormittagssession. Sie sind beide ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber wir wissen noch nichts über die Schwere der Verletzung.
Da hoffen wir, dass das glimpflich ausgegangen ist. Schäfer liegt also auf Bronzekurs. Wie sieht es für die Speerwerferin Christine Hussong aus? Ist für sie noch mehr drin?
Die hat auf jeden Fall eine Medaillenchance, ist diejenige gewesen, die die weiteste Quali weitergeworfen hat. Aber ihre Konstanz ist die Inkonstanz. Letztes Jahr bei der WM, in der WM-Saison, das war eine Saison zum Vergessen. Im Winter hat sie ein paar technische Sachen umgestellt und hat auch mit Thomas Röhler, dem der gestern ja Gold im Speerwurf geholt hat, so trainiert. Und da ist auf jeden Fall die Tagesform entscheidend. Und da sie nie konstant gewesen ist, müssen wir mal abwarten, ob sie eine Medaille holt oder nicht. Außenseiterchancen haben noch Christine Gierisch aus Chemnitz und Nele Eckert aus Göttingen im Dreisprung. Die hatten die Qualifikationsplätze 3 und 4 und da ist auch noch etwas möglich.
Aktuell sind in Glasgow die Triathleten auf der Strecke. Dieser Wettkampf geht gleich zu Ende. Wie schlagen sich die deutschen Athleten?
Überraschend gut. Jonas Schomburg aus Hannover, super im Schwimmen. Seitdem war er in der Führungsgruppe. Auch im Rad hat er das gehalten. Jetzt beim Laufen, das ist seine schwächste Disziplin. Da wird er so ein bisschen durchgereicht, obwohl er sehr, sehr viel trainiert hat. Auf der 10-Kilometer-Strecke, da wird er auf jeden Fall keine Medaille holen. Die sind weg. Und am Ende ist jetzt er Vierter oder Fünfter.
Vielen Dank an Anne van Eickels live von den European Championships.
Und besten Dank auch an Bernhard Krieger. Damit gehen hier die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Ich bin Sarah Zerback, danke Ihnen fürs Hören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.